Sneakpot ist in London unterwegs. Bevor wir jetzt gleich versuchen, wie üblich, die Welt zu retten, besprechen wir für euch in Folge 523 den Film The Kingsman. Mit mir hier der famos gekleidete Herr. Das ist Robert Krüger.
Guten Abend. Und der Roboterhund da drüben in Kolumbien, glaube ich, ist Stefan Giesbeck.
Wuff. Entschuldigung.
Haupt drüber ginst am Musenhain.
Genau, hervorragend, das ist ja, ach ja, wundervoll.
Ja, aber da wollen wir nicht hin.
Wir wollen nach London. Du hast den Film The Kingsman gesehen. Worum ging's?
Ja, und zwar den zweiten Teil mit dem Zusatztitel, Unterzeile, wie auch immer, The Golden Circle.
Oh, das habe ich nicht gesagt, das tut mir leid.
Nee, deshalb erwähne ich es jetzt, denn den Kingsman Teil 1 habe ich ja in der Folge 499 besprochen. Jetzt geht es um den zweiten sozusagen, der ist aus dem Jahre 2017 und wieder vom gleichen Regisseur Matthew Vaughn. Oh, meine Stimme ist heute ein bisschen kaputt, deshalb seht mir das nach, wenn ich etwas krächze.
Können wir da eine Post was machen?
Nee, ja. Ich fürchte nein. Auch der Buchautor ist wieder der gleiche, nämlich auch Matthew Vaughn. Insofern könnte man jetzt erwarten, zweiter Teil vom gleichen Typ mit gleicher Crew, mit fortgesetzter Story, wenige Jahre später. Das könnte was werden, das muss natürlich nichts werden und leider wird es nichts, aber dazu kommen wir gleich. Ich erzähle erstmal ein bisschen was über die Story.
Schade.
Der erste Teil war ja kurz zusammengefasst eine Figur namens Exi von Taron Egerton, den wir zum Beispiel aus dem Skisprungfilm Eddie the Eagle kennen. Der war im ersten Teil ein junger Rekrut bei einer Schattenorganisation, so einer Art privatem Geheimdienst namens Kingsman, die unter der Tarnidentität eines Schneiderhauses, wo sie edle Herrenklamotten machen, das ist ihre Tarn-Operation. Und darunter befindet sich aber ein geheimer Geheimdienst, der die Welt rettet regelmäßig. Und dort hier von einer Figur namens Galahad, gespielt von Colin Firth, genommen und eben ausgebildet. Und natürlich hat er dann im Laufe des ersten Teils auch die Welt gerettet. Jetzt im zweiten Teil ist er eben ja voll ausgebildeter Agent und trifft gleich am Anfang in der allerersten Szene einen ehemaligen Anwärter, der auch sozusagen dieses Trainingsprogramm durchlaufen hat, aber es nicht geschafft hat. Und der trachtet ihm sofort nach dem Leben. Es beginnt eine epische Verfolgungsjagd und er kann ihn abschütteln. Aber jetzt bleibt eben die Frage, warum wollte er ihn umbringen? Was steckt da dahinter? Und relativ schnell erfahren wir, da steckt eine Frau dahinter, gespielt von Julianne Moore, die irgendwo im Dschungel in Kolumbien sitzt und ein Drogenkartell leitet und einen Plan schmiedet, wie sie die ganze Welt erpressen wird, also vornehmlich den US-Präsidenten. Und weil sie schon ahnen konnte aus irgendwelchen Gründen, dass die Kingsmen ihr da möglicherweise in die Quere kommen würden, schaltet sie die Kingsmen aus mit solchen Attacken. Und demzufolge muss Taron Egerton, also Exi, jetzt sich zusammenraufen und die Reste der Kingsmen zusammenkehren, weil der Angriff ist relativ verheerend. Und dann beginnen, Julianne Moore zur Strecke zu bringen. Warum hat mir das nicht gefallen?
Ich finde, es klingt jetzt mal nicht verkehrt.
Es ist, ja, im Grunde hatte ich ja damals, glaube ich, wir hatten in der 499, hatten wir geschrieben als Genre Bond-Klonfilm.
Das kann sein,
und ja. Genau so wirkte der erste ja auf mich und ich glaube, das ist auch nicht ganz unabsichtlich, denn diese Kingsmen sind zum einen so edel in edlen Zwirn gekleidet, sehen sehr, sehr nobel aus und gehen aber im Kampf total krass ab und sind voll ausgestattet mit allen möglichen Gadgets, die absolut bondwürdig wären. Von Fahrzeugen, die schießen können, über Regenschirme, die kugelsicher sind und wenn man von vorne drauf schaut, sozusagen aus der Gegnersicht, wenn ich den den Regenschirm so quasi waagerecht halte und als Schutzschild benutze und du schaust von vorne drauf, dann ist der schwarz und ich von innen habe aber wie so ein Display, ich kann da durchgucken.
Oh, cool.
Und also das ist alles so solche
so semi-durchlässigen Spiegel und so.
Ja, ja, aber es sieht halt aus wie so ein Display, es hat so ein leichtes Grünton-Dings und so, also es ist sehr stylisch, ja. Und ganz, ganz viel. Also es gibt unfassbar viele Gadgets und Waffen und ich weiß nicht, Messer in den Stiefelspitzen und all diese Dinge, die man kennt und erwarten würde von so einem Agentenfilm im Stile eines alten Bond-Films. Heutzutage würde, glaube ich, Bond keine Messerspitze mehr im Stiefel haben. Das wäre ein bisschen zu oldschoolig irgendwie, aber zu so Roger Moore-Zeiten oder so ist das vielleicht noch gegangen. Und das ist hier auch so bei den Kingsmen. Und insofern, von der Sache her, würde man erwarten, dass das kann gut funktionieren. Das ist grundsätzlich mal ein Thema, wo man Spaß dran haben kann. Und am ersten hatte ich ja auch sehr viel Spaß. Ich habe dem 7 Punkte gegeben.
Ja.
Der hatte ein paar Schwächen, speziell gegen Ende. Aber insgesamt machte der mir Spaß. Und jetzt der zweite versucht, alles auf 11 zu drehen. Und das geht nicht gut aus. Also schon gleich die Eröffnungsszene, wo er bedroht wird. Wie gesagt, das ist die ersten 10 Sekunden, er wird bedroht. Es entspinnt sich ein Kampf, er flüchtet sich in ein Taxi, das allerdings eins von diesen Gadget-bewährten Taxis der Kingsman ist. Und es entspinnt sich eine Verfolgungsjagd durch London, die so unglaubwürdig ist, weil sie so... Also es wird in dem Taxi wird gekämpft und gleichzeitig wird das Taxi von Schergen verfolgt mit 3 anderen SUVs und es geht durch die ganze Stadt und schon diese Autoverfolgungsjagd wirkt irgendwie blutleer, wirkt irgendwie, die Action ist zwar extrem krass, aber so egal irgendwie, also das wirkt nicht bedrohlich und dann werden alle möglichen Waffen eingesetzt, sowohl auf beiden Seiten und schon da ist es so unglaubwürdig, jeglicher Kontext von Bedrohung und Realismus fliegt gleich in den ersten paar Minuten aus dem Fenster, weil halt diese Bewaffnung auf der einen Seite, also die Bösewichte zum Beispiel, nachdem sie das erste Mal so halb geschlagen sind und es dann aber nochmal losgeht, packen sie plötzlich Waffen aus, haben sie so Gatling-Guns auf den Autos oben drauf, die so ausfahren können, also und wie so kleine Geschütztürme. Und da fragst du dich so, wieso haben sie das in der ersten Hälfte der Verfolgung? Okay, da war der
andere vielleicht. Sowas kann ich ja leiden, wenn die erst anfangen, normal zu kämpfen oder also jedenfalls plötzlich irgendwoher Waffen zaubern. Das ist einfach unfair. Das gilt nicht.
Das ist ja, das macht er dann aber auch. Weißt du? Er hat dann relativ schnell
trotzdem
plötzlich so komische Raketen, die nach oben rausschießen und dann zielsuchend wieder runterkommen.
Ja, aber das ist ein Trick von einem Drehbuchautor, dem nichts einfällt oder von dem Regisseur wahrscheinlich an der Stelle. Der Drehbuchautor wird geschrieben haben, ist eh die gleiche Person. Also er wird geschrieben haben, Verfolgungsjagd und der Regisseur macht dann halt, ja, okay. Und dann, dann lass uns hier noch neue Sachen erfinden.
Er ist schon noch ein Co-Autor dabei, aber ja, ist der Regisseur hat auch mitgeschrieben. Der Realismus geht dann halt noch weiter, also die Verfolgungsjagd ist dann vorbei, er muss sich dann noch kurz vor der Polizei verstecken. Das macht er dann, indem sein Auto dann unter Wasser schwimmen kann. Und
auch das ist doch klar, nett.
Ist auch wieder eine Bond-Referenz, aber es ist gleich schon wieder so, die Art, wo dann das Versteck ist und dass das zufällig genau da, wo die Verfolgungsjagd endet, ist ein Unterwasser-Reinfahr-Ding, was sich automatisch öffnen kann und wo du mit deinem Tauchauto reinschweben kannst und so weiter. Das ist alles so überdreht, so over the top, dass so, weißt du, bei Bond gibt es pro Film irgendwie so 3 ist vielleicht schon hochgegriffen, irgendwie 2, 3 Gadgets, die Q ihm gibt. Und das kommt dann in dem Film 1, 2 Mal zum Einsatz und der Rest ist irgendwie in einem gewissen bisschen in unserer Welt noch verhaftet. Also eine Verfolgungsjagd mit einem Bond-Auto, klar, da sind auch irgendwie Raketen, die man abschießen kann oder und die Autos sind ein bisschen stabiler, als sie vielleicht in Wirklichkeit wären.
Ja, aber ja, okay.
Man hat so ein Gefühl von physikalischem Realismus.
Genau, und wir kriegen halt alle Gadgets vorher erklärt. Bond setzt nichts ein, was nicht vorher uns von Q erklärt wurde. Und selbst in so einer Ja, also vielleicht mal in so einer Pre-Eröffnungsszene, dass da ein Gegenstand auftaucht, den er nicht erklärt, also den Q nicht erklärt hat. Aber dann ist es oftmals eine Referenz auf einen alten Film.
Genau. Und wir haben ein Gefühl dafür.
Ich ärgere mich immer noch über die neu rausgeholten Waffen. Ah!
Ja, das geht in dem Film so weiter. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die auch eine Referenz an Bond ist, wo es eine Verfolgungsjagd mit so einem, in einem Skigebiet mit so einem Cable Car, wie heißt das auf Deutsch, so eine Gondelseilbahn.
Ah, ja. Ich war jetzt in San Francisco und habe mich echt gewundert, wie das ins Skigebiet passt.
Nein, also so ein, ist Cable Car vielleicht das falsche Wort dafür? Egal, also Gondel. Ich meine eine Seilbahn, die so hängt, an so Gondeln, die hängen. Und zwar so große, nicht wo du jetzt so alleine drauf sitzt, wie so ein Skilift, sondern so große Dinger, wo vielleicht so 10, 15, 20 Leute in eine so eine Gondel passen. Und dann fährt die auf so einen Berg, so einer Bergstation hoch. Mhm. Da gibt es eine so eine Verfolgung ist das falsche Wort, da gibt es eine Action-Szene, sag ich mal. Ich will jetzt auch gar nicht verraten, wer und wann und warum. Aber da, weißt du, dann ist das ganze Ding auch wieder im Grunde zufällig oder von den Bösen oder wie auch immer, komplett computersteuerbar und kann Dinge, wo du denkst, so what, einfach nur, damit die Action jetzt losgehen kann, passieren dann auch Dinge, wo du komplett, also man sagt ja immer, oder es gibt ja dieses Suspense of Disbelief, also wenn das gut ist, dann setzt du deinen Unglauben über die physikalischen Unmittel der Dings aus sozusagen, bist bereit, das zu glauben, aber dass dieser Film verspielt diesen Goodwill, den man da mitbringt, schon in den ersten Minuten und fängt ihn nie wieder
schade.
Ein.
Schade. Ist das dann auch, also wenn ich jetzt diese Action-Szenen mir vorstelle, ist das dann alles echt oder sieht man CGI? Also sieht es aus wie gerendert?
Ein paar Mal in der Eröffnungssequenz mit der Taxiverfolgungsjagd habe ich sehr das Gefühl gehabt, dass ich das CG sehe. Ich glaube, diese Gondelseilbahn-Geschichte sah ein bisschen besser
Gondola.
Aus. Okay. Also das sah ein bisschen besser aus, aber es ist halt so over the top und wirkt dadurch so blutleer, dass man wahrscheinlich geneigt ist, es auf CG zu schieben, weil man einfach nicht anders kann, als zu wissen, dass das alles CG ist. Also das ist so überdreht. Normalerweise, wenn CG gut eingesetzt ist, dann denkst du ja oft, naja, das müssen sie vielleicht mit CG gemacht haben, weil es zu gefährlich für den Schauspieler wäre, aber es sah realistisch aus. So, ja?
Genau, das wär so, du konntest es glauben.
Genau, du konntest es glauben und du bist vielleicht sogar geneigt, es zu glauben und dann denkst du dir, naja, aber das wird Tom Cruise nicht wirklich selber gemacht haben. Das müssen sie, das wird die Versicherung nicht zugelassen haben, das müssen sie im Computer gemacht haben. So ungefähr, weißt du, da rationalisierst du es dir dann zurecht. Und hier ist es einfach so, dass du sagst, nee, das ist alles so kompletter Unfug, das ist alles aus dem Computer und an manchen Stellen sieht man es auch.
Okay, aber gut.
Und es ist so blutleer, es ist einem so egal, weil der ganze Film immer, wenn er in Action ausbricht, dreht er jedes Mal komplett drüber. Und es gibt dann noch die Bösewichtfrau hier, Julianne Moore, setzt halt Roboter ein. Deshalb habe ich dich auch als den Roboterhund vorgestellt, weil sie ein paar Roboterhunde hat. Mhm. Die sehen echt beschissen aus, wenn die kämpfen. Also wenn sie nicht kämpfen, sehen sie noch so ganz okay aus. Dann sind sie ganz nett gerendert und bewegen sich auch sehr hundemäßig, was ich ganz cool fand. Aber wenn sie dann kämpfen, das ist unrealistisch.
Du hattest ja früher als Kind oder Jugendlicher hattet ihr ja auch einen Hund, gell? Und mit dem kämpft man ja auch mal als Kind. Und man weiß genau, wie die sich bewegen. Und wenn man dann einen Film guckt und die bewegen sich halt nicht so, wie Hunde sich bewegen beim Kämpfen.
Ja, nee, das meine ich jetzt nicht von den Bewegungen her, sondern das meine ich eher von dem CG, wenn sie kämpfen. Also da fällt es dann so ein bisschen auseinander, dass es gut aussieht irgendwie.
Ah, okay.
Weil die Art, wie sie dann mit dem Menschen interagieren, das passt, also mit dem, gegen den sie kämpfen, das passte dann irgendwie nicht mehr. Und ich glaube, da ist das CG einfach nicht realistisch genug mit dem echten Schauspieler verknüpft worden. Hm. Solange der Hund für sich irgendwo da steht und hin und her rennt und dann irgendwo sich aufbaut und bedroht und irgendwie knurrt und so, da ist es okay. Da sieht es auch sehr hundemäßig aus, auch wenn er so rennt und stehen bleibt und stoppt. So, weißt du, wie Hunde halten ja auf so eine besondere Art an. Das ist alles gut, aber wehe, er muss jemanden beißen, dann müssen sie das CG mit dem Echtschauspieler zusammenbringen und das hat nicht gut funktioniert.
Ja, niemals kann es mehr so gut sein wie bei Roger Rabbit. Das wissen wir.
Ja, vom Star-Aufgebot her ist es krass, was in diesem Film aufgefahren wird. Also es ist, ich gehe mal die Liste von oben durch. Ja? Also wir haben Taron Egerton, den man ja nun kennt. Dann haben wir Mark Strong, dann haben wir Colin Firth, dann haben wir Julian Moore. Wir haben dann später in weiteren Rollen Channing Tatum und Halle Berry. Wir haben Elton John in einem Cameo, der nach einem Cameo eigentlich schon fast zu lang ist. Eigentlich. Ist
das wie lustig.
Ist das eine Nebenrolle? Und dann haben wir noch in kleineren Nebenrollen so Leute wie die Emily Watson, gut, ist jetzt nicht so, aber kennt man auch. Und vor allen Dingen Jeff Bridges noch. Und das sind so, weißt du, dann taucht Jeff Bridges in der Nebenrolle auf. So. Und ich so, what? Einfach mega gut besetzt, der Film. Und macht nichts draus. Also ist einfach nur so Klamauk-Unfug.
Wie schade,
es ist, echt? Es ist wirklich, wirklich schade. Die Idee zum Beispiel, was die böse von Julian Moore gespielte Poppy, was die vorhat, also der Plan, den sie da sozusagen hat, um die Welt zu unterwerfen, der ist eigentlich cool. Und die Art, wie dann von Seiten der Offiziellen darauf reagiert wird, bringt da auch sogar nochmal so ein bisschen Tiefe rein. Und da sind so ein paar Sachen drin, wo man so drüber nachdenken kann. Würde das vielleicht wirklich so passieren? Wie würde das ablaufen, wenn jemand wirklich sowas machen würde? Das ist eigentlich alles gar nicht so schlecht angelegt für. Also das ist sehr Bond-mäßig, sehr so größenwahnsinnig Welt. Herrschaftsdings und da sind die Fallhöhe ist hoch genug, dass die Kingsmen wirklich ran müssen, ja. Aber dann, und was ich vorhin erwähnt hatte, also es gibt ohne das jetzt auch zu spoilern, wenn man den ersten nicht gesehen hat, aber im ersten kommt eine Figur zu Tode, die dann hier plötzlich auch wieder am Leben ist. Und die Erklärung dafür ist auch wirklich dumpf. Also der war im ersten Film wirklich, wirklich tot. Also wirklich tot, tot, tot. Das war ein Kopfschuss, den wir in Großaufnahme gesehen haben.
Mhm.
Und jetzt ist er wieder da. Und dann kommen so Erklärungen, warum das geht. Und das wird dann in diesem Film hier auch noch ein oder zweimal eingesetzt. Kommen dann auch andere Leute vom Kopfschuss nochmal zurück. Und spätestens damit ist auch jegliche Form von, oh, das ist gefährlich, was wir hier machen. Es stirbt dann nochmal jemand auf eine drastischere Art und Weise als ein Kopfschuss.
Mhm.
Da denkt man dann, der ist jetzt wirklich, wirklich tot. Aber es würde mich nicht wundern, wenn in Kingsman 3 der dann auch irgendwie wieder da ist. Also, außer der Schauspieler hat gesagt, ich will jetzt wirklich, wirklich rausgeschrieben werden, bitte. Aber ein Kopfschuss reicht offensichtlich nicht. Also, es ist offensichtlich keine Art, jemanden zu der Filmreihe sicher sind, dass der jetzt tot ist. Insofern, da ist dann auch in so Schießereien jegliche Form von Bedrohung für unsere Helden dann irgendwann egal, wenn das auch geht.
Mhm.
Sehr ärgerlich.
Hm. Ja, wie schade.
Also dem ersten habe ich 7 Punkte gegeben, für den hier reicht es nicht für mehr als, sagen wir mal, 3,5, 4. Und die kommen auch wirklich nur daher, dass das Star-Aufgebot so groß ist und dass
es wahrscheinlich Spaß macht, denen beim Interagieren schon zuzugucken, oder?
Ja, und dass die ruhigeren Szenen, wenn so dieser Gentleman-Part so ausgespielt wird und ihre Gadgets so ein bisschen irgendwo auf dem Tisch liegen und vielleicht erklärt werden und der ein oder andere Gag, der so zwischen den Personen so hin und her geworfen wird, wenn sie miteinander interagieren, ohne dass sie gerade im Krieg sind, ist auch durchaus lustig, aber es ist halt eine Action-Comedy und der Action-Teil fällt halt komplett runter.
Schade. Eine Sache müssen wir noch besprechen. Irgendwie haben wir die, glaube ich, beim ersten Teil auch gar nicht besprochen. Die sind ja, wie du am Anfang gesagt hast, als irgendwie Schneider, Maßschneider, also wahrscheinlich irgendwie Savvy Roth, angesiedelt, klamottenmäßig und so. Geil ausgestattet, oder?
Ja, sehr, sehr geil. Also auch nicht nur, also es wird auf Schuhe Referenz genommen, es wird auf Anzüge gedingst und so. Und natürlich, da legen die Wert drauf, weil sie sind nun mal Schneider. Und was ganz cool ist, das ist ja so eins von deinen Steckenpferden vor allem.
Mhm.
Und eins unserer anderen Steckenpferde ist ja Alkohol.
Ja.
Da würde ich jetzt die Story spoilern, aber ich sag mal so viel. Eine Whiskybrennerei wird auch noch sehr, sehr wichtig im Laufe des Films.
Ach, wie angenehm.
Und von daher, er hatte eigentlich alles in der Hand, um mich zu begeistern, aber er hat es verkackt.
Du müsstest da mit 9,5 Punkten weinend davor sitzen eigentlich.
Ja, an sich ja.
Naja, gut, aber vielleicht 8 für einen Actionfilm, aber trotzdem. Und dann gibt es gerade mal 3.
Ja, 3,5. Diese Anzüge und so, das sieht schon echt gut aus. Also die tragen immer sehr gute Anzüge, Colin Firth. Dann tragen sie immer so große Brillen, die sind auch gadgetmäßig wichtig, diese Brillen.
Mhm.
Und dann eben, so unterhalten sie sich über ihre Schuhe, die irgendwas können oder so. Und dann immer akkurat gekleidet, immer ein Stecktuch, immer, weiß ich nicht.
Schön, also klassische Herrenmode.
Klassische englische Herrenmode, ja, ganz, ganz edel. Würdest du sofort im Buckingham Palace am Türsteher vorbeikommen mit?
Ja, Prinz Charles lässt doch auch in der Savile Row anfertigen.
Mag sein, da bin ich nicht informiert.
Ja, ich habe ihn neulich dort getroffen. Nein, habe ich nicht. Aber wenn ich das Geld hätte, um mir da einen Anzug machen zu lassen, das wäre schon geil.
Was muss man da anlegen?
4.000 Pfund ungefähr. 4.000 Pfund aufwärts.
Oh. Und dann stellst du fest, oh shit, ich bin dick geworden, der passt nicht mehr.
Ja, der wird ja dann so gemacht, dass der dir auch ein bisschen... dass der notfalls auch mitwachsen kann. Also kannst dann hinten. Also wenn du wirklich zunimmst und auch nicht in der Lage bist, das wieder weg abnehmen zu können, ist ja manchmal so, dass man über Weihnachten oder sonst irgendwas ein bisschen zunimmt und das dann wieder besser wird. Aber die sind ja dann oft so gemacht, dass man dann auch was rauslassen kann.
Ist übrigens evolutionär in uns genetisch kodiert, habe ich neulich hier methodisch inkorrekt gelernt. Gibt es
dass man an Weihnachten zunimmt?
Nee, dass wir über den Winter tatsächlich zulegen, wo okay. Weihnachten ja immer ein bisschen reinfällt.
Ja.
Und dass da so quasi so eine Art Winterspeck-Anfressmodus haben wir wohl auch noch bei uns.
Okay, ja, siehst du mal.
Dann bin ich ja jetzt vollkommen unzulässig verkürzt. Schreib mir bitte keine E-Mails. Ich weiß, dass ich das gerade vollkommen unzulässig zusammengefasst habe, aber so im Wesentlichen.
Aber du hast ja die Quelle angegeben, wen das mehr interessiert. Methodisch inkorrekt kann man auch eigentlich so ganz gut empfehlen,
kann man,
oder?
Kann man immer empfehlen, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, so viel zu unserem ersten und für diese Folge einzigen Film.
Genau.
Das war Kingsman The Golden Circle, habe ich bei iTunes geschaut und den 5 Euro traue ich ein bisschen hinterher, aber mei, so ist es.
Das weiß man nicht vorher.
Das weiß man nicht vorher, ja. Und solange ich ihn nicht geguckt hätte, hätte ich dieses Icon immer wieder da angestarrt und hätte gedacht, ah, den musst du doch auch nochmal und so. Ja, ist jetzt halt so.
Es müsste einen Filmpodcast geben, der sowas für einen guckt. Ach nee, das ist ja unsere Aufgabe. Na gut.
Das wäre gut, ja.
Unsere Aufgabe ist es auch, Getränke für euch zu probieren. Na gut, das war jetzt ein bisschen harte Überleitung. Es führt uns zur Droge der Wahl, aber auch hier empfehlen wir natürlich immer das eine oder andere alkoholische Misch- oder Nicht-Misch- oder Purgetränk. Was darf es denn heute sein, Herr von und zu?
Ich weiß nicht, ob das so vernünftig ist, weil jetzt mein Hals so ein bisschen krächzt, aber vielleicht kann ich die Bakterien oder so ja
desinfizieren.
Auch desinfizieren, richtig, genau. Ich habe mir neulich eine Flasche Knob Creek zugelegt.
Oh.
Kentucky Straight Bourbon Whiskey, Small Batch, mit, 50%, glaube ich, ja genau, 100 Proof.
Das wird auch das, ordentlich desinfizieren.
Das hoffe ich. Die Erklärung, wieso 100 Proof 50% Volumenprozent Alkohol sind, also diese komische, dass die Amis da die doppelte Zahl haben, wird übrigens in Kingsman Golden Circle von Channing Tatum ganz fantastisch erklärt.
Ah.
Das ist ja mal genauso, wie wir das im Cocktail-Podcast auch erklärt haben.
Also, dann lohnt sich ja allein dafür schon mal fast den Film zu schauen, oder?
Nee, wir können das ganz schnell zusammenfassen.
Okay.
Also, man wollte quasi den 100%igen Beweis, dass man den 100 Proof, dass man nicht beim Alkohol beschissen worden ist, dass man irgendwie gestrecktes oder verdünnten Whisky bekommen hat, wenn man ein Fass gekauft hat. Und deshalb hat man ein bisschen was davon auf Schießpulver drauf geschüttet und dann hat man das Schießpulver angezündet. Und wenn sich das nicht mehr anzünden ließ, dann ist man offensichtlich übers Ohr gehauen worden. bei dem Whisky. Und wenn das aber noch gebrannt hat, dann war es wohl mehr als 50% Alkohol, weil das ist so ungefähr die, also ist nicht ganz hundertprozentig die Grenze, also es ist nicht exakt 50, ich glaube, es brennt erst bei, wenn es ein bisschen mehr ist.
Ja, aber mit Schwarzpulver brennt es dann halt.
Mit Schwarzpulver brennt es wahrscheinlich auch bei 50, genau.
Genau.
Also mit anderen Worten, man wusste dann, es ist nicht überwiegend Wasser, sondern es ist schon überwiegend Alkohol. Dann brennt das Schwarzpulver noch. Das ist zum einen gut, wenn dir mal ein Fass umfällt und ausläuft und in ein Schwarzpulverfass reinläuft, dann ist danach dein Schwarzpulver nicht für den Arsch. Zum anderen ist es aber auch der 100% Proof, dass du nicht übers Ohr gehauen worden bist bei deinem Fasskauf, und das wolltest du eben wissen, und deshalb steht da ein 100 Proof auf der Flasche, und das ist das Doppelte von dem, was wir in Europa benutzen, nämlich den Volumenprozent, und deshalb ist ein 100 Proof Whisky einer mit 50% Alkohol.
Ja, und so das Schwarzpulver noch brennt, kann ja dann auch mal entscheidend sein, wenn du auf so einem Schiff mit einer Horde betrunkener Briten bist und irgendwie die Piraten kommen und wollen dich überfallen und du musst mal ein paar Kanonenkugeln zurückschießen, und irgendjemand hat wieder die Fässer ausgeleert und die waren halt nicht 100 Proof. Dann ist es halt auch doof mit dem Zurückschießen.
Richtig, aber es ist halt auch an Land, wenn du das Fass kaufst, ein Proof, dass man dich nicht verarscht hat. Wenn du gesagt hast, ich will hier das ordentliche Zeug, was meine Gäste betrunken macht, und irgendeiner verkauft dir ein braunes Wasser mit 20% Alkohol. Kannst es, damals hatte man halt keine ernsthaften Messmethoden, wie man das sonst rauskriegen kann, ob das jetzt verdünnt wurde oder gestreckt oder nicht. Und dann ist das zumindest mal ein Versuch. Und wenn der zündet, dann ist da genug Alkohol drin, um die Leute ordentlich betrunken zu kriegen.
Ja, sehr angenehm. Das versuchst du jetzt jedenfalls auch bei dir.
Das versuche ich schon seit der ganzen Sendung. Das muss ich jetzt offen zugeben. Ich habe nicht gewartet.
What? Sehr angenehm.
Mein Fehler war, dass ich mir normalerweise, habe ich immer ein Glas Wasser hier noch stehen, und das habe ich heute vergessen, und deshalb habe ich immer ein ganz kleines bisschen genippt, damit ich wenigstens ein kleines bisschen Flüssigkeit im Mund habe, aber ja.
So gut.
Von den 4 Cl sind vielleicht noch 2 da, also es war wirklich immer nur ein Nippen, aber ich musste vorher anfangen, ich musste die alte Tradition aus dem Fenster werfen, es tut mir leid.
Du hast einen Christoph gemacht, du kannst ja notfalls nachschenken, dann hast du halt, kannst du weiter trinken.
Ja, aber wir wollen es nicht übertreiben heute. Ja, was haben wir noch?
Ich habe einen Horse's Neck mir gemacht.
Oh,
ich hatte neulich. Am Freitag mal wieder Besuch von meinem Cousin. Und mit dem trinke ich ja traditionell irgendwie Horse's Neck. Und jetzt war noch ein bisschen Ginger Ale da, was nicht mehr so viel Kohlensäure hat. Aber das macht mir gar nichts. Und dann habe ich das in aller Ruhe ausgetrunken. Ja, nein, ausgeschüttet. Was rede ich denn hier? Ich bin nämlich in Gedanken schon beim nächsten Programmpunkt.
Ich hatte neulich auch Horse's Neck vor 4-5 Tagen oder so.
Ah, siehst du.
Mit demselben Whisky ausprobiert. Ein geiler Drink, immer wieder.
Ja. Ich mache den ja mit Four Roses und Schwäbisch. Ich muss sagen, das ist meine Go-To-Variante.
Okay, da habe ich jetzt so nicht präsent im Kopf. Ich habe ihn jetzt mit Knob Creek und Thomas Henry gemacht. Ja. Und halt so, ich weiß nicht, 6 Cl Knob Creek.
6 Cl Ginger Ale.
Ja, 2 herzhafte Dashes Angostura und entsprechend eine Menge Eiswürfel. Da passt dann vielleicht noch 6 Cl
Ginger Ale ins Glas. So 1:1, das funktioniert halt schon ganz gut.
Ja, genau. Und ich meine, mit Knob Creek mit 50% ist das halt auch ein geiles Brett dann.
Ja, auf jeden Fall. Gut, ich muss ganz kurz ein Kapitel dazwischen schieben, was jetzt nicht auf unserem Ablaufplan steht und ich dich kurz damit überraschen muss. Am Freitag habe ich jetzt gerade erzählt, dass mein Cousin bei mir war. Vorher waren wir, das hatte ich letzte Sendung schon angekündigt, im Escape Room hier in Wiesbaden. Und da wollte ich dann doch nochmal ganz kurz von berichten, wie uns dort erging und wie wir uns da geschlagen haben.
Na dann erzähl.
Am besten möglichst spoilerfrei. Also der ist hier in Wiesbaden im 4. Stock, in so einem Altbau, Industrie, irgendwas, keine Ahnung, ohne Aufzug. Das heißt, du bist erst schon mal erschöpft, wenn du oben ankommst. Nach einer kurzen Wartezeit wurden wir dann in einen Raum geführt von diesem Menschen, dem das da gehört oder der da arbeitet. Und da steht ein altes Sofa und ein Schreibtisch und ein Schrank und liegt ein Teppich drin und steht irgendwie ein schiefer Tisch drin und noch eine Kommode und Bilder an der Wand und alles so ein bisschen auf altmodisch getrimmt. Wir haben das Rätsel oder den Raum enterbt gemacht und es wurde erzählt, irgendwie irgendein Großonkel, der hat irgendwas an seine viel zu junge Frau vererbt und irgendwie alles dubios und wir haben jetzt irgendwie noch eine Stunde Zeit, um das richtige Testament zu finden. Sonst kriegt sie alles und er ist wohl sehr reich und jetzt müssen wir das lösen und ja, bitte. Und los. An der Wand war ein Fernseher, wo die Zeit drauf stand und er hat der Mensch hat gesagt, dass er uns über Kameras beobachtet. Die sieht man auch sehr deutlich, Kameras im Raum und auch mit Ton. Und er konnte uns dann über diesen Fernseher auch so Text schicken, wo wir dann eben sehen können, wenn wir an einer Stelle überhaupt nicht weiterkommen, so nach dem Motto, oh, guckt mal da rein oder macht mal das. Und was er noch gesagt hat, was wir auch am Anfang ganz gut beachtet haben, später dann leider nicht mehr so, redet miteinander. Sprecht miteinander, alles, was ihr findet, kommuniziert das zu den anderen. Du hast dann so ein paar Objekte, wo so Aufkleber drauf sind, so kleine rote Punkte. Rote Punkte ist, brauchst du hier nicht weitersuchen, das gehört nicht zum Rätsel. Und dann gibt es noch andere farbige Punkte, die irgendwie zusammengehören. Das heißt, eben, dass du, wenn du zwei Sachen findest mit einem grünen Punkt, dann weißt du, okay, grüner Punkt zu grüner Punkt, das gehört irgendwie zusammen, das muss ich mal miteinander irgendwie verrätseln. Also weiß ich nicht, benutze Lampe mit Steckdose oder irgendwie, das kennt man ja aus den diversen Point-and-Click-Adventuren, die man hoffentlich alle in seiner Jugend
hat. Da sind aber keine grünen Punkte dann.
Nee, aber bei einem Point-and-Click-Adventure hast du auch, weiß ich nicht, 40 Stunden Zeit und hier hast du halt eine. Und da brauchst du halt vielleicht den einen oder anderen Hinweis, um ein paar Sachen richtig miteinander zu verknüpfen. Und wir haben am Anfang hatte ich so das Gefühl, so, boah, wir sind ja gleich durch, wir finden hier was und da was und das funktioniert ja da und ach guck mal, hier finden wir einen Schlüssel, der passt da rein, super, da ist noch ein Schlüssel drin, der passt da rein, toll. Oh ja, das geht ja hier total schnell und zack, 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 hat mir so ein paar Sachen gelöst, es waren tolle Rätsel dabei, es waren so, kann ich jetzt natürlich nicht so eine Schublade, die mit einem Magneten irgendwie in Kombination geöffnet wird, wo du den Magneten irgendwo hinhältst und dann macht wüt und dann geht die Schublade total geil. Also als das Rätsel so, du guckst dir das an und überlegst und ach ja, ach so, und dann machst du ein bisschen rum und versuchst den richtigen Platz zu finden für den Magneten und plötzlich macht es Geräusch. Ich war so fröhlich, als dieses Rätsel sich vor meinen Augen erschlossen hatte und so coole Sachen, du musst, weiß ich nicht,
möchtest du in meine Küche mal kommen?
Wieso?
Da sind mindestens 5 Türen und Schubladen, die nur mit einem Magneten aufgehen.
Ja, genau. So ist das wahrscheinlich. Ja, aber da ist es ja so, dass du mir das dann sagst und ich das nicht rätseln muss.
Das Lustige ist, ich muss selbst manchmal ein bisschen rätseln, weil es nicht konsistent ist, wo wir das hingeklebt haben.
Ach so.
Und man sieht es von außen nicht. Man muss also wissen oder man muss so ein bisschen den Magneten hin und her schieben und lauschen, wann es Klick macht.
Ja.
Das ist ganz witzig. Aber ja, erzähl weiter.
Ja, und da ist es auch so. Ich kann natürlich jetzt nicht die ganzen Rätsel verraten und wir haben auch das eine oder andere Mal Hilfe gebraucht, weil wir halt so komplett auf dem Schlauch standen und irgendwie überhaupt nicht weitergekommen sind. Wir hätten es wahrscheinlich rausgefunden, aber hätten gut 1,5 bis 2 Stunden gebraucht, wenn wir gar keine Hinweise gekriegt hätten.
Und das heißt, das ging am Ende so zufällig mit dem Countdown, dass es dann so 3 Minuten vor Schluss.
Ja, wir hatten noch 4,5 oder so.
Okay, das heißt, die führt einen da so ungefähr so hin, dass es so Pi mal Daumen hin.
Genau, wenn die merken so, okay, du hängst, wir haben auch später uns noch länger mit dem unterhalten, der hat gemeint, ja, wenn die Gäste da einfach länger an einer Stelle hängen und nicht noch 2 andere Rätsel offen haben und so, okay, du musst jetzt hier über diese Stelle kommen, damit du wieder einen Berg neue Rätsel hast und so, dann schreibt er eben eine Nachricht, um eine entsprechende Hilfestellung zu leisten. Ja, und dann
meinst du, die haben Abkürzungen in dem Rätseltree? Dass er dir, weißt du, wenn er merkt, du bist viel zu langsam, dass er dir dann einen anderen Tipp gibt und du gehst einen leicht anderen Weg, der irgendwann später, also der dann kürzer ist? Das merkst du natürlich nicht, aber meinst du, die sind so clever, haben sowas?
Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kenne jetzt die ganzen Rätsel da.
Ja, vielleicht kennst du, du denkst, dass du alle kennst. Vielleicht hättest du an irgendeiner Stelle irgendwas anderes gegeben, wo du dann einen längeren Weg gegangen wärst und den hat er euch abgekürzt oder andersrum.
Ach so.
Den könnte er abkürzen, wenn er wollte. Aber ist nur so eine Idee gewesen.
Keine Ahnung, aber da das ja viele physikalische Rätsel sind, also Sachen, die du miteinander benutzen musst, ist natürlich schwierig. Weißt du, wenn ich einen Schlüssel brauche, um irgendwas aufzumachen, dann brauche ich halt den Schlüssel. Und wenn ich einen Code brauche, irgendwie einen Zifferncode, um einen Koffer oder sonst irgendwas zu öffnen, dann brauche ich den Code.
Okay.
Ja. Und wir haben halt so dumme Fehler gemacht. Also wir haben untereinander gesprochen so, könnte das Ding auch nicht noch irgendwo anders funktionieren? Ich bleibe jetzt absichtlich so vage. Und irgendjemand so, ja, kann sein. Und das war's. Und am Schluss hat er gesagt so, ja, guck doch mal, ob ihr das Ding noch mal woanders benutzen könnt. Und
das hattet ihr angesprochen, aber habt es nicht weiter verfolgt.
Genau, wir haben darüber geredet und keiner ist aufgestanden und hat das mal
Das gemacht. Heißt aber, mit wie vielen Leuten wart ihr da drin?
Zu viert.
Und wie groß ist das ungefähr?
Der Raum
ist ein Raum?
Genau.
Es ist nur ein Raum, keine Türen, wo man noch durchgehen kann, Nachbarräumchen oder Kamera oder so.
Also da jetzt nicht. Vielleicht gibt es das noch irgendwo. Der Raum ist so groß, vielleicht ein bisschen kleiner als euer Wohnzimmer. Also ich würde mal so sagen.
Das nützt den Hörern jetzt nichts, aber.
4x4 Meter, sowas.
Ja, unser Wohnzimmer ist ein bisschen größer, aber okay, ja. Das heißt, keiner ist aufgestanden, das heißt, ihr saßt da irgendwie um den Tisch rum oder wie muss
man das? Nein, wir sind die ganze Zeit, du läufst in dem Raum die ganze Zeit rum, weil du musst halt dann den Schrank aufmachen, in den Schrank gucken, da findest du, weiß ich nicht, Klamotten und dann guckst du hinter den Schrank und dann guckst du am Wand an die Bilder und dann kannst du die Bilder abhängen und dann findest du Bücher und dann musst du in die Bücher gucken und dann musst du auf den Schreibtisch gehen und da sind Sachen.
Das heißt, man hat
hier Schubladen auf und da und dort.
Man hat auch relativ schnell, legt man die Scheu ab, dass man da eine heilige Unordnung anrichtet, oder?
Also man richtet sofort ein riesiges Chaos an. Es ist natürlich jetzt, wenn ich bei dir in alle Schränke reingucke und alle Sachen raushole, dann richte ich natürlich mehr Chaos an, als in so einem Rätselraum, wo halt, keine Ahnung, ein paar Klamotten hin dekoriert sind und ja, das sind vielleicht 15 Bücher. Auch da musst du dann halt irgendwann rausrätseln, welches Buch du auf welcher Seite aufschlagen musst, um was nachzugucken, weil du es einfach nicht bruteforcen kannst. Mhm. Genau das gleiche mit diversen Gegenständen, die du findest, die so Codeschlösser haben. So, er hat gemeint so, ja, wenn ihr so ein Code-Zahlenschloss findet, ihr könnt es bruteforcen, aber das dauert zu lange, das schafft er nicht. Und ihr wisst, wenn ihr die Lösung habt, wisst ihr, dass ihr die Lösung dafür habt.
Okay,
und, verstehe. Ja, natürlich könnte man sich hinsetzen und es einfach versuchen, aber das führt halt nicht weit. Aber es waren viele sehr, sehr schöne Rätsel dabei, also irgendwelche Folien, die du auf andere Sachen drauflegst, wo dann was draufgezeichnet ist und da stellst du dann noch Sachen dazu, die du woanders gefunden hast und plötzlich ergibt sich dann so, ach ja, okay, klar, sowas oder Städtenamen und du musst halt die Städtenamen mit bestimmten Objekten im Raum kombinieren, um dann daraus wieder Sachen abzuleiten. Es war wirklich richtig, richtig toll. Schöne Rätsel, tolle Ideen, sehr, sehr geistreich. Also dieses Rätsel hat also mein Gehirn so gefordert und es fühlte sich so gut an. Es hat so richtig Spaß gemacht, wenn du dann sowas rausgerätselt hast und so. Wir haben jetzt noch einen zweiten Raum. Into the Space oder sowas, der halt aussieht wie so ein Raumschiff.
Lost in Space.
Oder Lost in Space, kann sein, ja. Der sieht halt aus wie so ein Raumschiff. Da haben sie am Schluss haben sie gemeint so, ja, wollt ihr den anderen Raum auch nochmal sehen? Und so, ja, gehen wir mal gucken. Ja, wir bauen ihn schnell wieder auf und dann könnt ihr rein. Und dann haben wir halt kurz in den Raum reingeguckt und ja, das war echt cool.
Ja. Das ist ganz lustig, oder? Die müssen dann, die sind quasi den ganzen Tag immer am Aufräumen.
Ja, aber der meint, es dauert 5 Minuten, bis er wieder alles zurückgeräumt hat.
Ja, klar.
Wir machen eine Stunde Unordnung und der räumt in 5 Minuten alles wieder auf. Ja.
Ja, klar.
Also wir haben uns aber am Schluss überlegt, so, boah, wenn ich das wieder aufräumen müsste, das wird eine halbe Stunde dauern. Aber natürlich, wenn du weißt, was wohin gehört, wie genau alles wieder verschlossen sein muss und so, dann geht das sehr schnell.
Ja, klar.
Ja.
Ernie, cool. Also das heißt, du bist jetzt geflashter Escape Room Fan und möchtest sofort noch einen machen.
Ja. Also wir haben auch jetzt zu viert schon entschieden, so demnächst machen wir wieder einen, also den zweiten in Wiesbaden wollen wir machen und wir wollen aber auch mal in Frankfurt in den einen oder anderen Escape Raum demnächst gehen, weil es ist einfach ein sehr unterhaltsames Vergnügen für einen Freitagabend zum Beispiel.
Cool.
Gut, wir haben uns danach noch hart mit Snack zugelötet, aber das gehört ja auch manchmal dazu.
Das muss manchmal sein.
Mhm. Am Sonntag hingegen habe ich mich nicht zugelötet. Du?
Nee, tatsächlich nicht. Oder? Warte mal. Hatte ich beim... Es könnte sein, dass ich da den Horse's Neck getrunken habe, aber dann nur den einen.
Ja, es war nämlich Super Bowl Sunday. Und,
Korrekt, sage ich. Es kam für mich etwas überraschend, aber dann hieß es, da ist Super Bowl, dann habe ich gedacht, na gut, dann gucke ich das auch.
Okay.
Ich hatte zufällig Montag frei, das hatte nichts mit dem Super Bowl zu tun, das hatte private andere Gründe. Aber es kam natürlich passend sozusagen, montags frei zu haben. Und dann festzustellen, an dem Sonntag davor ist Super Bowl, dann haut das ja hin wie die Faust aufs Auge und dann kann ich das auch gucken. Ja. Ich bin allerdings trotzdem eingeschlafen irgendwann.
Ich habe zweite Super Bowl in Folge, wo ich nicht eine Sekunde geschlafen habe. Ich habe auch keinen Alkohol getrunken, wie letztes Jahr glaube ich auch nicht, da war ich aber krank. Und ich habe ordentlich vorgeschlafen. Ich habe an dem Tag mittags um 12 geschlafen, was ganz angenehm war.
Erzähl. Ja. Mach mal Zusammenfassung.
Zusammenfassung. New England Patriots als riesige Favoriten gegen, jetzt muss ich kurz überlegen, Philadelphia Eagles. Und bei Philadelphia war das Besondere, dass der Quarterback eigentlich einer war, der vor zwei Jahren schon irgendwie aufholen wollte. Der war halt so der Ersatzmann, der dann am 14. Spieltag oder so reingekommen ist, weil der Hauptquarterback mit einem Kreuzbandriss raus musste. Und ja, sie haben die Playoffs überstanden und haben dann am Ende auch den Super Bowl gewonnen. Und das in einem echt spannenden Spiel. Also eine krasse Offensivschlacht. Also es fühlte sich so an, insbesondere bei den Philadelphia Eagles war es eigentlich die ganze Saison über so, dass sie eine der defensiv stärksten Mannschaften der Liga war. Deswegen konnte man schon erwarten, dass es nicht so viele Punkte gibt. Aber beide Teams haben
das Gegenteil war der Fall.
Haben ziemlich viele Punkte aufs Board geworfen und
aber auch immer wieder Punkte nicht aufs Board geworfen. Sondern so Conversions schiefgehen und Field Goals schiefgehen und so. Das war eine Serie auch immer von vergebenen Punkten. Das war ja wirklich auch drastisch.
Genau, also es war viel auch was schiefgelaufen ist. Aber trotzdem, also die Pässe und die Läufe so auf dem Feld, so die letzten 20 Yards war es dann schon ein bisschen spannender, also ein bisschen bessere Defense-Leistung. Aber sonst wirkte das echt so, als sei die Defense aus dem College von beiden Mannschaften. Also ich fand es ganz, ganz schwache Defense-Leistung. Mal ein ganz gut verteidigter Pass, wo du dachtest, so, wow, da stand er jetzt mal im richtigen Moment, aber sonst viele weite Pässe sind angekommen.
Naja, gut.
Ganz Brady wenige schon, Three and Out. Also.
Im Brady haben sie schon immer mal wieder spektakulär seine Pässe weggefangen. Aber dann hat er halt auch wieder welche reingebracht auf unfassbare Distanzen, wo du dann auch denkst, okay, ja, es ist doch Brady und dann.
Genau. Also, tolle, tolle Sachen. Ganz am Schluss ist halt einfach seine O-Line zusammengebrochen und er hat den Ball nicht weggekriegt und dann haben sie ihm den Ball aus der Hand geschlagen und den Ball gesichert und haben dann noch ein Field Goal gemacht und ja, ganz am Schluss, als letzten Pass wirft er halt eine Hail Mary, also das ist so ein Pass einfach in die Endzone und in der Hoffnung, dass da einer seiner eigenen Spieler steht und den fängt, so hat er schon mal einen Super Bowl verloren, dass gegen ihn so ein Pass geworfen wurde. Diesmal hat er ihn geworfen und der ist halt nicht gefangen worden. Und damit war Philadelphia dann durch und hat gewonnen. Aber ein tolles Spiel. Also mir hat das Spiel so richtig Spaß gemacht. So ein richtig gutes Spiel.
Also was mich gekillt hat, waren diese Werbepausen. Fand das Spiel auch sehr spannend und hab's genossen, aber diese permanenten Werbeunterbrechungen sind ja schon anstrengend. Der Tipp ist zum einen gut, in der App zu gucken, also über ran.de gibt es ja die Ran-App.
Mhm.
Und da kann man das gucken, die gibt es auch für ein Apple TV, das heißt, man muss da nicht vorm Rechner oder vorm iPad sitzen. Man kann das über die App auch problemlos auf den Fernseher bringen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe über die App geguckt und dann ist man zumindest davon befreit, dass man sich permanent irgendwelche Werbung angucken muss und wieder mit irgendwelchem Weichspüler und Zeug genervt wird.
Parship, ganz schrecklich.
Ja,
also whatever. Die ersten fünf Male waren wirklich lustig, weil die Parship-Mädels, also die Sprüche waren hier Football betont und sie hat dann auch mal einen Helm auf oder fängt einen Ball oder wirft einen Ball oder so. Das war ganz lustig und irgendwie die ersten 5, 6, 7 Werbung war es halt immer unterschiedlich. Das war ganz cool, aber dann wiederholt sich es halt und weiß nicht, bei 40, 50 Werbepausen, ja, hast halt auch jede 10 mal gesehen. Das reicht dann.
Genau. Und in der App ist es halt so, offensichtlich, wir hatten das ja schon mal besprochen, muss es da irgendwelche Gründe geben, warum sie die Werbung im Netz nicht ausstrahlen. Was auch immer da jetzt sein mag, ob die Werbepartner dafür nicht bezahlt haben oder ob es irgendwelche anderen Gründe gibt. Egal.
Jedenfalls, super.
Ja, ist total super. Kommt dann halt einfach nur so ein Standbild von den Moderatoren. So witzig arrangiertes, beklopptes Standbild. Und der Ton ist weg. Und dann guckst du dieses Standbild an, 3 Minuten, 5 Minuten, 7 Minuten, keine Ahnung, wie lange so. Die Werbepausen sind ja auch immer unterschiedlich in den Quarterbreaks, ein bisschen länger. Bei so zwischen 2 Spielaktionen, die irgendwie kurz unterbrochen werden, sind sie dann eben kürzer. Und dann ist immer Ton weg und Bild so. Und das sind die Momente, wenn du dann müde wirst. Da sind mir irgendwann die Augen zugefallen. Und die ersten 2, 3, 4 Male, wenn das Bild dann zurückkommt und der Ton wieder zurückkommt, machst du die Augen wieder auf und guckst weiter. Aber irgendwann geht's nicht mehr. Und
okay.
Da hat's mich dann gerissen, irgendwann im dritten Quarter. Insofern, ich habe es nicht 100% mitgekriegt, dann so wie es ausgegangen ist. Ich bin dann immer mal wieder noch mal kurz wach geworden und habe gesehen, wie es steht, aber da war ich dann weg.
Ja gut, dann ist ja auch irgendwann die Spannung nicht mehr da. Weißt du, wenn du so mal aufwachst und so, ja, okay. Pff.
Ja, genau.
Geil.
Halbzeitshow, was sagst du?
Wir haben ja schon in der Sneakpot-internen Telegram-Gruppe kurz darüber gesprochen. Vom Tanzen, von den Moves her, total geil. Also,
ja, fand ich auch.
Krass, wie synchron die waren. Ich kenne irgendwie zu wenig Justin Timberlake-Lieder, dass ich da irgendwie, oh, toll. Ich fand es schade, dass er keinen so Überraschungsgast, das hatten die ja in den letzten Jahren des Öfteren mal. Aber
Prince war noch zu Gast.
Die Hommage an Prince fand ich super. Ich hätte, glaube ich, doch gerne Purple Rain gesehen. Wahrscheinlich, wenn Purple Rain gekommen wäre und der Purple Rain, weil Minnesota, Purple und so weiter und Prince ist auch aus Minnesota, dann hätte ich mich wahrscheinlich darüber beschwert, dass er ganz platt dieses Lied genommen hat. Von daher, ich glaube, ich finde es ganz gut, dass er nicht Purple Rain gespielt hat. Das war echt cool, aber ja, irgendwie Justin Timberlake ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Und dieser Junge, was ein Vogel.
Der neben ihm stand?
Ja, ja.
Am Schluss? Ja, oh Gott.
Der ist auf Twitter, sind die Leute total abgegangen.
Das habe ich mir noch gedacht, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht so, oh Gott, ich will jetzt gar nicht wissen, was im Social Web gerade los ist über den.
Ja,
ich habe es nicht nachgeguckt, aber es war mir so klar. In dem Augenblick, wo der fertig mit seinem Selfie war, wusste der danach nicht mehr, was er mit sich anfangen sollte. Stand da irgendwie so rum und guckte rechts, guckte links, machte gar nichts.
Ja, tippte in sein Handy rum. Ja, warum klatscht er nicht, warum tanzt er nicht, warum macht er nicht irgendwas? Aber
ja, genau. Ich glaube, der war einfach irgendwie, dem war das Gehirn auf Standby oder auf Tilt. Der musste, das war eine Übersprungshandlung.
Ja. Ja, der war wahrscheinlich wirklich angehalten einfach.
Ja.
Das kann schon gut
und dann
sein.
Dann macht das Gehirn irgendwas, was es automatisch kann. Und das ist bei der Generation dann wahrscheinlich auf dem Smartphone tippen.
Pfui.
Ja, ist ein, was weiß ich, was es bei uns wäre. Irgendwie, keine Ahnung.
Ein Buch lesen sicherlich.
Nee, sicherlich. Mhm, genau.
Du würdest dich einfach ausziehen und Justin Timberlake antanzen.
Ja.
Weil wir wissen, wenn Justin Timberlake beim Super Bowl ist, dann zieht man sich aus.
Genau. Nee, also ich muss sagen, Halbzeitshow fand ich auch sehr gelungen. Einfach, weil es ist ja so durch so viele Sachen gehechtet, durch so viele unterschiedliche Tanzchoreos und Kombos und hier weiter und da weiter und so, ist natürlich ultra komprimiert, quasi so ein ganzes Konzert in 5 Minuten oder so. Aber wie perfekt das durchgezogen war und wie viel Stimmung dabei trotzdem aufkam, auch wenn es irgendwie alles so glatt poliert wirkt, fand ich schon gut gemacht.
Mhm.
Auch wenn ich jetzt auch kein großer Justin Timberlake-Fan bin. Also den einen oder anderen Song kennt man ganz klar. Den einen oder anderen findet man vielleicht auch ganz nett. Aber einfach, ja, man merkt, dass da Profis am Werk waren.
Genau. Das ist ordentlich von vorne bis hinten durchchoreografiert und funktioniert sicherlich auch sehr gut. Also
ja, und die Dance-Moves am Anfang, speziell als er da rausgekommen ist und bis er dann auf der ersten Bühne angekommen ist, also so der ganze Anfang.
Ja, da habe ich schon gedacht, in diesen Alter. Katakomben fand ich auch toll.
Ja.
Also er fing irgendwie an in so Katakomben, in so eine Art Club-Atmosphäre, dass ich das so hört. Wieso ist der denn jetzt in der Club-Atmosphäre? Aber auch da, bevor die Halbzeitshow losging, ich weiß nicht, ob die Amerikaner noch auf der Werbung waren, hat man ihn ja schon da irgendwie stehen sehen und die Tänzer haben sich aufgewärmt und.
Nee, das war er nicht.
Ja,
das war einer von den Tänzern, die dann mit ihm den Steg lang gelaufen sind.
Ja, oder so.
Ich habe auch gedacht, dass er das ist, ja.
Tänzer wärmen sich auf und so. Das war so ein bisschen komisch. Und auch zwischendrin waren 3-4 Schnitte, die auf eine Kamera waren, die gerade irgendwelchen Quatsch gemacht hat, die halt irgendwo rumgeschwenkt hat, auf der Suche nach irgendwas oder gezoomt hat oder sonst irgendwas. Also, das ist eine Sendung, die wird von mehreren 100 Millionen Menschen geguckt. Wieso setzen die da nicht jemanden an die Regie, der das mal gelernt hat?
Also, ich glaube, derjenige, der da sitzt, hat das mit Sicherheit gelernt, aber es geht halt Sachen schief, das passiert halt.
Aber du kannst auch nicht zu einer Kamera schneiden, die in Bewegung ist. Also, das ist doch. Weißt du, im Zweifelsfall müssen die Kameraleute einen Knopf kriegen mit, ich bin gerade nicht verfügbar, und dann drückt der da hin und dann bleibt es auf dem Alten drauf. Fertig. Also, da fehlt mir alles. Nee, jetzt mal ernsthaft.
Ja,
wenn du in Deutschland auf Sky oder in der ARD ein Länderspiel guckst, da passiert das alle 10 Länderspiele mal, dass da auf eine Kamera geschaltet wird, die nicht ist. Und gefühlt beim Super Bowl, das passiert jedes Jahr einmal, mindestens einmal, diesmal wirklich 3 oder 4 Mal, dass er auf eine Kamera schaltet, die gerade Faxen macht.
Ja gut, aber die Schnittfrequenz ist auch eine andere. Also die Menge, das
Potenzial also beim für Fußball, Fehler. Die schneiden ja auch dann hinher, ran, weg. Und das war in der Pause. Also es war so, ja, Spielzug zu Ende, wir schalten auf die Kamera und dann schwenkt die da quer durchs. Oh, also hab ich echt kein Verständnis für.
Ja. Ich habe das in ganz, 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 ganz viel kleiner, nämlich auf der Republika mal gemacht, da im Sendezentrum Bildregie.
Genau, und, aber du bist halt ein Amateur.
Genau.
Und wenn du schneidest, okay.
Genau. Ich hatte keinen Kommunikationskanal zu meinen Kameraleuten.
Das ist ja super.
Das war so ein bisschen blöd. Wir haben dann versucht, den zu basteln, den Kommunikationskanal. Man versucht ja dann sofort, da so lustig rumzuoptimieren. Aber am Anfang hatten wir halt Nerds keinen. Nerds halt, genau. Und das ist dann auch so, du schaltest auf eine Kamera und eine Viertelsekunde, nachdem du das gemacht hast, beschließt der Kameramann, weil er halt wahrscheinlich vorher geguckt hat, sein Telly-Light ist nicht an, er ist gerade nicht derjenige, der drauf ist, und beschließt, ich mache mal den Bildausschnitt nochmal schöner. Und fängt damit genau an, eine halbe Sekunde, nachdem du zu ihm geschaltet hast. Und dann denkst du so, ah, fuck.
Und,
dann,
und direkt.
Oder wenn der andere schnell genug reagiert hat, dass der andere vielleicht auch die ganze Zeit schon dachte, irgendwie müsste ich jetzt doch nochmal ein bisschen näher an den ran, oder ich könnte mal den in die Großaufnahme nehmen, der gerade spricht. Mhm. Und das mache ich, sobald die Kamera von mir weggeht, sobald ich nicht mehr der Aktive bin. Und dann gehst du von ihm weg, zu dem anderen rüber, und der denkt sich, oh, jetzt bin ich nicht mehr dran, super, jetzt kann ich den Bildausschnitt ändern, und dann hast du sie beide am Kurbeln und ich so, fuck, wo ist meine Totale? Ja, dann hast du hoffentlich eine rettende Totale, die sich nie bewegt, auf die du gehen kannst, aber Bildregie ist schon lustig.
Ja, ja, natürlich. Also das ist anspruchsvoll, ich will auch nicht sagen, dass ich das irgendwie besser kann oder so, aber es muss halt eine Möglichkeit geben, dass der Kameramann sagen kann, jetzt mich nicht. Und dann muss der Computer sagen, so, ihr, auch wenn du zu dem hinschalten willst, der geht nicht. Der macht halt gerade Faxen.
Genau. Und dann kann man sich immer irgendwie auf irgendwas retten, irgendwie auf das Führungsbild von oben ins Stadion oder sowas.
Genau. Ja, dann geh halt weg irgendwo, ja, Führungsbild oder Außenansicht oder sonst irgendwas. Ja. Wie fandst du die Kommentare? Du hast wahrscheinlich auch hier rangeguckt. Ja, hast du ja vorhin schon gesagt.
Ja, ich habe rangeguckt. Anstrengend. Ich kann mich noch erinnern, wir haben das mal bei dir, glaube ich, auf ESPN geguckt.
Mhm.
Das habe ich immer noch in positiver Erinnerung, aber da kommt man ja so ohne weiteres hier nicht dran.
Ja, mittlerweile dadurch, dass die, dass es in Deutschland auch auf Deutsch übertragen wird, kommst du halt fast gar nicht mehr oder sagen wir mal auf legalem Wege nicht mehr an die originalen US-Kommentare. Aber ich finde, dass die Deutschen sich wirklich echt auf eine sehr angenehme Art Mühe geben. Also Mühe geben klingt halt so negativ, muss ich sagen. Aber jetzt zum Beispiel, da sitzt ja dann hier Jan Stecker, der war früher Quarterback von der Nationalmannschaft. Das heißt, der kennt sich aus, wobei der mehr die Rolle von dem Reporter gespielt hat, der dann die Spezialisten gefragt hat. Dann hatten sie Coach Isume, das ist Patrick Isume, der war in USA, ich glaube, Offense- oder Defense-Coordinator von einem NFL-Team, also der war richtig da und der war Head Coach von einem NFL-Europe-Team und war jetzt oder ist jetzt Cheftrainer von der französischen Nationalmannschaft und hat bei den World Games, haben die gewonnen, das Finale. Und
ich war mit einem NFL-Europe-Spieler in der Schule, in der Klasse.
Echt?
Und der ist jetzt Gemüse im Kopf, um es vorsichtig zu sagen.
Weil wegen Gehirnerschütterung oder was?
Weil, ja, weil, also vermutlich, dass ich habe nicht mehr so viel Kontakt zu ihm, aber so, was man so hört, hat so die Dauerauswirkungen sind dann doch fragwürdig.
Okay, krass.
Ja.
Also, dass da vielleicht in gewissen Positionen nicht die hochintelligenten Leute spielen, okay.
Sag mal so, er ist kein Vergleich mehr zu dem, was er mal war.
Echt?
Ja.
Boah, krass. Und das ist in Anführungsstrichen nur NFL Europe gewesen. Was meinst du, was da ein Profi nach 3 Jahren als Gemüse im Kopf wieder rauskommt?
Ja, zu dem Kommentar nochmal zurück.
Ja.
Was ich meinte mit nervig, dass die Leute alle Ahnung haben, also den letzten, den du wahrscheinlich jetzt noch erwähnen wolltest, ist Sebastian Vollmer heißt er.
Genau.
Der ist ja bis vor kurzer Zeit war der ja in dem Team, die da unten auf dem Rasen standen.
Das ist halt cool, wenn der kennt halt alle Leute, der kennt die Insider.
Genau, cool. Der kennt die da halt so wirklich.
Ja.
Und es hat an manchen Stellen mal ein bisschen durchgeblitzt, dass man Football auch noch für ein gebildeteres Publikum, also mit gebildet meine ich jetzt nicht, dass die Zuschauer dumm sind, sondern dass die Zuschauer vielleicht oder zumindest nimmt offensichtlich das Kommentatorenteam oder die Redaktion oder wer auch immer an, dass sie das so kommentieren müssen, dass sie alle abholen. Und ein Stück weit ist es nicht mehr ganz so schlimm wie vor ein paar Jahren, wo sie wirklich bei jedem Spielzug immer alles erklärt haben. Sie wenden sich jetzt schon ein Stück weit an Fans, die das regelmäßig gucken.
Mhm.
Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass man sich so nicht an ein amerikanisches Publikum wenden würde, sondern dass man im Publikum noch in-depth more gehen würde, also noch tiefer Taktikanalyse und solche Sachen machen würde.
Mhm.
Und man sieht es, man hat es ein paar Mal durchblitzen sehen. Vollmer zum Beispiel hat, ich glaube im Vorfeld, als sie so noch so die letzten 20 Minuten vor dem Spiel, wo sie nochmal so verschiedene Sachen analysiert haben. Und du hast halt immer nur dieses, in den Einspielern heißt es immer nur, es ist der Quarterback gegen den Quarterback und der Trainer gegen den Trainer. Und das ist alles. Das ist alles, was immer zusammengefasst wird. Und dann ist Vollmer nochmal reingegangen und hat dann wirklich irgendwie, ja, auf der Position steht er ja gegen den und der muss ja aber die Aufgabe noch übernehmen und dann hat der da die Möglichkeiten und da kann man eventuell, und das ist die Schwachstelle und so. Und da dachte ich plötzlich, ja, bitte weiter, weiter, weiter. Das
mehr,
ist
mehr davon,
jetzt, genau. Jetzt kommen wir wirklich rein in das, wie komplex dieses Spiel ist. Ja. Und dann hat er da für diese Antwort hat er 30 Sekunden gehabt und dann wurde das abgewürgt und dann, ja, und der Quarterback hier und er kann und er macht das und er hat dies und so. Und dann denkst du dir so, ja, und da sind wir wieder bei. So als ob es nur diese zwei Leute auf dem Platz gibt. Den Trainer, Belichick und Brady und auf der anderen Seite auch irgendwelche Pappnasen. Und das übersimplifiziert es so. Und das Gleiche habe ich immer kritisiert an den Kommentatoren beim Curling. Und die kenne ich persönlich, da weiß ich, die könnten das ganz, ganz anders kommentieren. Die wüssten so viel mehr und könnten so in die Tiefe gehen und das. Ich weiß nicht, wer, ich habe mit denen darüber nie gesprochen, ich soll es vielleicht mal machen, ob die da einen Maulkorb bekommen oder ob die es sich selbst auferlegen oder ob ihnen irgendwie von der Redaktion gesagt wird, macht es so, dass es jeder versteht oder irgendwo muss es da diese Schere im Kopf oder die Schere tatsächlich geben, die dazu bringt, dass sie das so oberflächlich kommentieren.
Mhm.
Und gerade wie du eben dargelegt hast, sowohl der Typ, der den Moderator spielt, der war mal Quarterback, der, den sie Coach nennen mit seinem komplizierten Namen, ist aktuell Trainer der französischen Nationalmannschaft und der andere stand hat mehrere Super Bowl-Ringe am Finger, der hat das Ding ein paar Mal gewonnen.
Mhm.
Also du hast die Experten da, die wüssten wirklich alles. Da wird es wahrscheinlich taktisch gesehen und so keine Frage geben, die nicht irgendwie zu dritt geklärt kriegen.
Ja genau, und ich finde es auch so blöd, wenn da einer das hinleitet und du weißt so, an der Art, wie er die Frage stellt, er kann sie sich selber beantworten.
Das ist ja hier im Sneakpot auch manchmal so.
Ja, okay.
Ja, oder im Cocktail-Podcast funktioniert das doch genauso. Ich meine, wenn ich im Cocktail-Podcast dir eine Frage stelle, weiß ich auch, was ich antworten würde.
Ja.
Aber das finde ich nicht tragisch. Aber wenn ich jetzt im Cocktail-Podcast wüsste, dass ich dir eine Frage stelle und du antwortest auf so eine total oberflächliche Art und Weise und ich wüsste, da ist noch viel mehr dahinter und die Frage stelle ich dir aber nicht, damit das Publikum nicht verwirrt wird, dann würde ich unsere Sendung scheiße finden.
Ja.
Und das ärgert mich so ein bisschen.
Ja. Wobei ich, ja, doch. Und dafür hilft dann halt der amerikanische Ton, also die Originalkommentatoren. Das ist natürlich dann auch so, wenn du da nicht wirklich, wirklich drin bist, ist es echt schwer, das zu verstehen. Also ich habe das mal, als es damals noch nur auf ESPN, wie auch immer das damals hieß, zu sehen war, da habe ich halt wirklich regelmäßig die Vorberichterstattung 2 Stunden geguckt, dann die Spiele geguckt und wirklich aufmerksam alles, um alles mitzukriegen, weil die halt auch Sachen referenzieren, die letzte Woche passiert sind, die letzte Woche in irgendwelchen anderen Spielen passiert sind. Und wenn du in der Vorberichterstattung die Sachen nicht gesehen hast, das ist halt dann echt schwer. Also, aber ich hätte es trotzdem gern. Also ich hätte es gern wieder, dass ich mir die Sachen angucken kann in OV, also quasi im Originalton mit dem echten Kommentar.
Ja, also entweder sozusagen die Nerd, das Nerdtum im Kommentar ein bisschen weiter aufdrehen.
Ja.
Oder halt, ja, den Originalkommentar und dann muss man sich halt reinfuchsen. Weil ich kenne das, ich weiß es auch, dass ich das bei verschiedenen, ich weiß jetzt gerade aus dem Stand, stehgreif kein Beispiel, aber ich kann mich erinnern, dass ich auch Sachen hatte, wo ich Podcasts gehört habe oder sowas zu irgendwelchen Nerd-Themen, wo ich am Anfang nichts verstanden habe, wo ich gedacht habe, so, was reden die da? Und dann hörst du halt einfach zu und hörst zu und hörst zu und irgendwann werden dir diese Begrifflichkeiten geläufig und du hast irgendwann, kriegst du so mehr Einblick und einfach so, wie sagt man ja, Learning by Doing oder Learning by Zuhören quasi.
Mhm.
Und dann irgendwann bist du da voll drin und kannst dich gar nicht mehr in dein altes Ich zurückversetzen, der das nicht verstanden hat, weil das ist ja alles so klar, über was da
geht. Genau, ist doch so klar, ist so einfach und ja, siehst du hier, da guckst du da hin und so. Läuft, und
ich kann mir vorstellen, dass es natürlich andere Leute gibt, die nicht so ticken, wie ich jetzt da an der Stelle ticke, dass ich mir dann immer denke, nee, setz dich dem aus, quäl dich, dann kommst du da auf der anderen Seite raus und weißt mehr. Ich kenne auch Leute, die das nicht tun würden, die einfach anders gestrickt sind an der Stelle und die dann wahrscheinlich davon abgeschreckt wären. Und ich kann dann eben dadurch vielleicht verstehen, auch wenn ich es eben in dem Fall für mich nicht gut finde, aber ich kann es verstehen, dass dann so ein Programmverantwortlicher, so diesen, wie sagt man im Hörfunk, der Umschaltreflex oder so, der muss möglichst niedrig gehalten werden. Oder der.
Ja, aber wenn uns zwei noch da sitzen und Super Bowl guckt, der hat halt keinen Umschaltreflex mehr.
Eben.
Der ist froh, wenn er noch seine Pommes essen kann.
Genau, der hat seinen Pommesreflex, aber.
Ja. Genau. Wo ich mich immer freue, ist, wenn der Christoph Domisch Icke Fragen stellt. Weil der ist ja jetzt der einzige von denen, der kein Pro ist. Der ist ja nicht mal irgendwie vor der Kamera Pro, sondern der ist, ich glaube, Kameramann oder sowas gelernt. Der ist doch früher mit dem Buschi immer umhergezogen, als sein Kameramann oder Betreuer, was weiß ich, was er gemacht hat.
Als Betreuer, er muss auf den Buschi aufpassen.
Ja, irgendwie, man muss immer auf den Buschi aufpassen. Und der macht halt diese ganzen Netzthemen und so, ja, okay, von mir aus gut. Aber auch wenn der mal eine Frage hat oder wenn der mal irgendwie in die Diskussion mit einsteigt, das finde ich immer richtig gut, weil der stellt nämlich die Fragen ernsthaft, die ein Zuschauer, der noch nicht so tief drin ist, auch vielleicht da nicht versteht, der vielleicht jede Woche guckt, aber dann so Spezialfälle wie, keine Ahnung, ein Onside-Kick oder ein Safety oder irgend sowas noch nicht versteht. Und das finde ich echt gut, wenn der, also den finde ich immer super, wenn der auftaucht. Oder findest du den auch nervig?
Nö, den finde ich okay. Ich finde es vielleicht ein bisschen, wie sagt man, gewollt jugendlich, aber mei, von mir aus.
Ich glaube, der ist ja wirklich so. Der ist so.
Dann, oh ja. Dann der, von mir aus.
Der hängt im Netz ab und ja, das ist sein Thema und ja, kann man gut, also finde ich immer super. Gut, genug Football. Eigentlich haben wir ja nur um das Drumherum geredet und nicht über das Spiel. Aber das macht nichts. Wir sind auch kein Football-Podcast. Gibt es in Deutschland? Nee, wahrscheinlich nicht.
Mit Sicherheit gibt es das.
Oder vermutlich, ja.
Also es würde mich sogar wundern, wenn es das nicht gibt.
Ja. Ich habe in der letzten Woche über iOS-Entwicklung gesprochen, also Entwicklung für das iPhone, iPad. Und da kam von einem Hörer der Hinweis, ich soll mir doch mal die Playgrounds-App fürs iPad angucken, wo man eben auch, was eigentlich für Kinder gemacht ist, wo man Entwicklung lernen kann oder Softwareentwicklung lernen kann auf dem iPad und da eben langsam Code so eintippen und einschieben und so weiter kann. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, das ist echt cool und das ist insbesondere für Einsteiger interessant. Mein Problem ist halt, dass ich ja dann doch im Studium vielleicht das ein oder andere Mal aufgepasst habe und so grundlegende Strukturen wie also Entscheidungsfragen, if oder sonst irgendwas und Schleifen
und so weiter, ja.
Arrays und diese ganzen Sachen, die habe ich halt intellektuell verstanden. Ich weiß, hoffe jedenfalls einigermaßen zu wissen, wie das funktioniert. Wie es jetzt im Spezifischen innerhalb von iOS oder Swift oder sonst irgendwas funktioniert, das muss ich halt dann nochmal lernen, aber das ist eher was man nachgucken muss. Von daher, wenn ich da 14 Kapitel lang Schleifen erklärt bekomme, führt mich das irgendwie nicht in die richtige Richtung, jedenfalls nicht in die Richtung, in die ich möchte.
Ja, das verbraucht einfach nur Zeit.
Bitte?
Das verbraucht einfach nur Zeit.
Ja, genau. Also das ist was, das muss ich nicht lernen. Ich habe mir jetzt dieses eine iOS Apprentice Buch gekauft. Da taucht das auch auf, aber auf eine sehr kurze, knackige Weise und auch immer sehr spezifisch auf iOS bezogen. Das heißt, er erklärt dann immer zusätzlich zur, weiß ich nicht, jetzt If-Entscheidungsphrase auch noch, was man dann noch alles mitmachen kann. Und dadurch wird es sehr gut lesbar. Außerdem hat er einen sehr unterhaltsamen, ironischen Schreibstil, was es wirklich gut macht. Von daher, Playgrounds habe ich quasi angespielt, aber dann doch nach relativ kurzer Zeit zugunsten von der anderen Software zur Seite gelegt. Aber es ist echt für Leute, die sich interessieren und Bock haben, spielerisch programmieren zu lernen, ist das echt eine coole Idee. Insbesondere, weil du auch wenn du da ein paar Sachen gemacht hast, kannst du die auch wieder zurück auf Mac theoretisch übertragen und dann da weiter richtig programmieren. Und das finde ich richtig gut. Tolle Idee. Also wirklich cool umgesetzt. Und sieht auch hübsch aus und so. Und du kannst auch echt viel mit lernen.
Ja. Ja, ich wollte es mir immer mal angucken, aber mein iPad ist zu alt, da läuft das nicht drauf.
Oh,
insofern habe ich es noch nicht gesehen, aber wenn ich das nächste Mal irgendwie dein iPad mal in die Hände kriege, würde ich es mir gerne mal aus der Nähe anschauen.
Ja, das wird
sich natürlich nicht für mich, aber sondern eben so für die Frage, erstmal, wie ist das gemacht? Ich würde es einfach gerne mal sehen und zum anderen, Töchterchen wird auch irgendwann Interesse an Computern anfangen zu haben und dann.
Meinst du?
Boah, ist jetzt schon absehbar.
Sonst ist sie nicht von dir.
Ja, genau. Und ja, insofern wird die Frage irgendwann, wie bringt man den Kids das Coden bei, was ich für einen essentiellen Skill halte. Nicht, dass ich muss, aber jeder sollte mal die Nase da reingehalten haben.
Absolut, ja.
Damit ein Computer im alltäglichen Leben, auch wenn man später sich entscheidet, dass man, weiß ich nicht, Lehrer wird oder keine Ahnung, irgendwas anderes, Müllfahrer, egal was, du wirst mit Computern und Smartphones immer umgehen müssen und immer umgehen wollen auch. Ist ja heute schon so, dass das jeder will, vom Rentner bis zum, weiß ich nicht, aber bis auf wenige Ausnahmen. Aber und für viele ist das halt eine Blackbox. Für viele ist es so, ja, das macht irgendwas und wie es das macht, ist Magic. Und das muss so nicht sein. Man muss auch gar nicht so wahnsinnig viel verstehen. Aber sobald man mal so die Nase ins Coden reingehalten hat und mal so grundsätzlich eine Idee hat, wie so eine Struktur von so einem Programm ungefähr aussieht, wenn man sich mal mit so If-Abfragen und ein paar Schleifen und ein bisschen, einfach nur so ein bisschen da rumgespielt hat, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, ja, wie das so alles ungefähr, und dann kann man sich vieles herleiten, erklären und ja, dann muss man da auch nicht weitermachen, aber dann hat man was verstanden fürs Leben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Eine bestimmte Art zu denken ist das ja, genau, dann, die man da mitkriegt. Und das ist wirklich hilfreich.
Ja. Ja, das heißt, dieses Buch, kannst du da jetzt schon was sagen oder ist noch nicht da?
Ich habe es digital gekauft, also.
Ach so.
Physikalisches Buch neben meinem Computer halten. Code abtippen.
Ja, beim Coden sehe ich das oft anders. Da habe ich das gerne neben der Tastatur liegen. Und ja, gut, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich kann
so
auch
schnell
immer
hin und her swipen, das geht.
Ja, stimmt schon. Ich habe damals auch, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich kann jetzt auch kein konkretes Buch nennen, aber ich weiß, dass ich auch mal irgendeine Sprache lernen wollte, vielleicht war das sogar Swift oder es war eine andere. Und ich habe explizit nach Büchern gesucht, die sich an Umsteiger wenden. Das gibt es nämlich auch.
Mhm.
Wo dann ganz klar ist, okay, wir müssen nicht anfangen in Kapitel 1 und erklären dir, was eine Schleife und was objektorientierte Programmierung ist.
Ja.
Oder vielleicht machen wir das auf zwei Seiten und dann ist es aber auch so, wenn das einer liest, der nicht wirklich weiß, was objektorientierte Programmierung ist, wird er nach den zwei Seiten auch nichts wissen. Die sind da nur drin, um den Lektor zu beruhigen wahrscheinlich. Und ansonsten geht es dann relativ schnell ins Eingemachte und kümmert sich dann halt auf 800 Seiten um die Sprache und nicht nur auf 250 ganz hinten. Und das ist ganz angenehm, wenn man das dem Buchrücken und den anderen Texten und so entnehmen kann, dass das sozusagen die Zielgruppe ist. Manchmal steht dann drauf für Fortgeschrittene oder so. Das muss nicht immer richtig sein. Also Fortgeschrittene kann auch bedeuten, dass sie davon ausgehen, dass du die ganze Sprache schon kannst und man so richtig tief reingeht in die Besonderheiten der neuen Version oder sowas, dann bist du unter Umständen, wenn du die Sprache noch nicht kannst, auch verloren. Aber Umsteiger ist da das Stichwort, was man dann irgendwie suchen muss.
Mhm. Ja. Ja, also für mich ist das jetzt das Buch. Wie gesagt, ich hatte ja das erste Kapitel schon kostenlos lesen können und das nächste lässt sich auch sehr gut an. Also ich bin jetzt gerade eine Checklisten-App am Bauen.
Na, dann bau mal.
Ja.
Ich will sie sehen, wenn sie fertig ist. Oder ich will Beta-Tester sein.
Ja, die wird eh nicht. Also es ist halt nur mal so, ein paar Konzepte zu verstehen und so weiter.
Gut.
Ja, also. Aber wie gesagt, auch wenn ihr jetzt diese Folge erst im Mai hört oder im September oder in irgendeinem Jahr, was benutzt ihr, um eben zum Beispiel iOS programmieren zu lernen. Das würde mich wirklich interessieren. Oder du, also man kann ja den Hörer eigentlich direkt ansprechen.
Ah, nee, bitte nicht. Ich mag das nicht. Ich höre so ein paar Podcasts, wo immer in der An- und Abmoderation immer und du kannst noch das machen und du kannst uns einen Kommentar hinterlassen. Ach, ich finde das so falsch.
Ja.
Aber gut.
Ja, habe ich neulich im Podcast gehört, wo er darüber nachgedacht hat, wie er denn den Leser ansprechen, den Hörer ansprechen muss. Aber es war lustig, es war ein englischer Podcast von einem Dänen, der dann natürlich so, ja, you, das ist in jedem Fall richtig. Aber dann hat er erklärt, wie es auf Dänisch dann unterschiedlich ist zwischen du und ihr und so. Und ja, war sehr spannend.
Ja, genau. Also unsere Hörer und Hörerinnen, und ich stehle mich da jetzt aus der Verantwortung, mich da entscheiden zu müssen.
Hervorragend.
Wissen natürlich, wo sie uns ansprechen können, nämlich auf sneakpod.de und auf Twitter und auf Facebook, wo wir überall Sneakpod heißen. Und da dürft ihr gute Tipps dalassen, wo man oder wie man iOS-Programmierung lernen kann oder wie ihr das gelernt habt oder wie ihr es vorhabt zu lernen. Was man gegen so eine kaputte Stimme machen kann, wie ich sie habe. Oder wie ihr die Super Bowl Party gestaltet habt. Fotos und inkriminierende Informationen bitte in unsere Kommentarspalte abkippen. und ansonsten vielleicht mal in den Escape Room gehen und Kingsman Golden Circle vielleicht eher nicht gucken, würde ich jetzt mal sagen. Außer man ist Completionist und muss den auch unbedingt gesehen haben, wenn man den ersten geguckt hat. Aber dann seid gewarnt. Und ja, das war Sneakpod Folge 523, kann das sein?
Richtig.
Und nächste Woche sind wir dann wieder da in euren Ohren. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.